Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Nächsten Freitag erscheint ein Album, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte. Ein neues nämlich von Miles Davis, 28 Jahre nach seinem Tod. Rubberband heißt es, gilt als verlorenes Album, basierend auf unveröffentlichten Studioaufnahmen aus dem Jahr 1985. Man neigt ja schon zur Skepsis, nachdem die kriselnde Musikindustrie gerade alles Mögliche aus den Archiven ihrer Helden zerrt, was sich dann oft als gar nicht so erhellend oder großartig entpuppt. Wir haben Musikkritiker Jens Balzer gefragt, wie verhält sich's hier? Es kommt ja gerade schon arg viel Verschollenes ans Licht, oder?
Ja, ist gerade die große Zeit der verlorenen Alben. Ne? Also wir hatten letztes Jahr John Coltrane, ne? Both Directions at Once von 1963. Jetzt kommt in 4 Wochen schon das nächste verlorene Coltrane-Album, Blue World, mit wiederentdeckten Studioaufnahmen aus dem folgenden Jahr 64. Es gibt diese Solo-Klavieraufnahmen von Prince und natürlich schließlich auch gar nicht so lange her You're the Man von Marvin Gaye von 72. Das waren in der Tat alles Fälle, wo man sagen kann, so die ganz große Sensation ist da jetzt nicht drunter und meistens kannte man auch viele von den Stücken schon. Also gerade im Fall von Marvin Gaye. Aber auf der anderen Seite oder historischen oder sagen wir mal künstlerbiografischen Aspekten war doch immer wieder was dabei. Und zwar, weil diese verlorenen Alben ja häufig als Übergangsphasen kommen. Ne? Also in denen die Künstler nicht so richtig wissen, welche Richtung sie einschlagen wollen. Ne? Both Directions at Once, wie es bei Coltrane hießen. Das war dann zur Zeit der Entstehung der Alben dann tatsächlich auch der Grund, sie nicht zu veröffentlichen häufig. Und im Nachhinein kann man aber sehen, dass da vielleicht auch gerade interessante Aspekte drin stecken über die Entwicklung eines Künstlers. So auch im Fall von Rubber Band von Miles Davis.
1985. Was war das für eine Zeit in seinem Leben?
Ja, er war mal wieder im Umbruch, wie so oft bei Miles Davis. Also nach seiner elektrischen Phase in den frühen 70ern hat er ein halbes Jahrzehnt überhaupt keine Musik mehr gemacht, sondern sich vor allem so mit Rumhängen und Drogen nehmen beschäftigt. Dann kam dieses Comeback 1981, The Man with the Horn, und dann gefolgt von einigen Alben, auf denen er sich an so einer, sagen wir mal, modernisierten Version seiner Funk-Jazz-Experimente aus den frühen 70ern versuchte, aber dann auch modernisiert in dem Sinne, dass es deutlich inspiriert war vom Funk eben der damaligen Gegenwart, insbesondere von Prince. Und er versuchte sich an instrumentalen Versionen von aktuellen Pop-Hits, am bekanntesten natürlich ne, Time After Time von Cyndi Lauper von 85, von dem Album You're Under Arrest. Und was dann auch das Letzte war, dass er für die Plattenfirma Columbia aufnahm, wo er 30 Jahre gewesen war. Da kam es zum Bruch. Gibt viele Gerüchte darüber, warum. Das im Wesentlichen wohl, weil er verstimmt war darüber, dass Columbia an ihm vorbei Wynton Marsalis zum neuen Jazz-Star aufbauen wollte. Damals schon also ein großartiger Trompeter, aber doch ein Vertreter eines strengen, könnte auch sagen, biederen Jazz-Konservatismus. Und da in solcher Gesellschaft wollte Miles Davis nicht sein. Er wollte nach vorn gucken, darum wechselte er die Firma, ging zu Warner Music und begann mit den Sessions zu eben dieser Platte Rubber Band, die dann aber nicht veröffentlicht wurden, weil sie den Labelverantwortlichen wohl zu sperrig und spröde waren. Das erste Warner-Album war dann ja Tutu aus dem Jahr 86 und das war ja in der Tat doch sehr slick jetzt im Vergleich.
Und klingt es dann jetzt heute tatsächlich so sperrig und spröde? Was hört man auf Rubber Band?
Ach, es gibt ein paar wuchtige Funk-Songs mit geslapptem Bass zu hören und einer Gitarre, die klingt wie bei Nile Rodgers von Chic. Darunter viel drolliges Synthesizer-Geblubber, auch sehr zeitgenössisch. Ne? Give It Up heißt so ein Stück. Es gibt eine ganz sonderbare Nummer namens Paradise mit Conga und Steel-Drum-Rhythmen und so einem Huhu-machenden Chor darunter. Könnte auch vom Santana der 80er kommen. Und ich finde am interessantesten in der zweiten Hälfte des Albums sind einige Tracks mit so einer extra nervösen Bass-Schlagzeug-Sektion, in denen die Trompete sich dann allmählich auch, sagen wir mal, aus der rhythmischen Klammer befreit und irgendwo hinstrebt, wo der Rest nicht mehr hinterherkommt. Das erinnert dann am ehesten an den, sagen wir mal, frühe 70er-Miles so von den On-the-Corner-Sessions. Die Produzenten des damaligen, dann nicht zustande gekommenen Albums, Randy Hall und St. Giles, haben das Ganze jetzt auch produziert und zwar nochmal ordentlich nachbearbeitet mit Gesangsspuren, die sich hineingemorpht haben, auch mal so wie im zeitgenössischen Rap mit der heruntergepitchten Stimme von Miles Davis und solchen Gimmicks.
Um im Grab zu rotieren, wäre Miles Davis ja zu cool, aber fände er das gut? Ist es noch er?
Ja, ich glaube, er war so cool, dass er ihm eigentlich gar nicht so wichtig war, was ihn jetzt ausmacht oder wer er ist. Ne? Also er hatte eigentlich schon immer ein, sagen wir mal, entspanntes Verhältnis zu nachträglichen Bearbeitungen seiner Stücke. Also schon auf so einem legendären Album wie Bitches Brew von 1970, ne? Also dem Startschuss für seine Fusion- und Funk-Jazz-Phase, wurden die zugrunde liegenden Improvisationen so stark bearbeitet, auseinandergeschnitten, wieder neu zusammengefügt, dass einzelne Musiker hinterher sagten, sie hätten gar nicht mehr erkannt, wer da was gespielt hat und dass sie selber dabei waren. Und auch auf den vorherigen Früh-80er-Alben, also ab The Man with the Horn, findet man schon so diesen pompösen Einsatz von Studiotechnik, der zu der Zeit dazugehört. Ne? Also mit vielen Overdubs und Hall und Nachbearbeitung. Also insofern kann man schon sagen, hätte wahrscheinlich Miles Davis sich an dieser Art der Nachbearbeitung gar nicht gestört, die wir jetzt hier vorliegen haben.
Und er selbst, also seine Trompete, wie futuristisch oder verbrennend klingt die?
Die ist interessanterweise kaum manipuliert klanglich, also völlig anders als in der elektrischen Phase, wo er auch gerne mal durchs Wawa-Pedal gespielt hat. Hier ist die einigermaßen klar und authentisch, wirkt aber oft so sonderbar, sagen wir so schief, leidend, irgendwie unbehaglich, verkrümmt und verzogen geblasen, wie man das ja auch noch, wenn man die miterleben durfte, von seinen letzten Live-Auftritten kennt. Ne? Und das ist dann doch ein sehr prägnanter Kontrast zu den polierten Beats und Klangflächen darunter. Und da sind wir jetzt wieder so bei der Übergangsphase, die man hier auch wieder hört. Also man hört eine Musik, aus der gleichermaßen noch so der technische Perfektionismus der 80er Jahre und der Studioproduktion der Zeit spricht und auf der anderen Seite aber eben auch diese innere Unruhe, der Drang nach vorne, was das ganze Schaffen von Miles Davis ja geprägt hat. Und wenn man das jetzt hier alles Rubberband mit diesem Wissen im Hinterkopf hört, dann spürt man auch in diesem verlorenen, vielleicht ja in der Tat wohl doch eher sekundären Werk nochmal das ganze Genie und die Tragik dieses Künstlers.